Heute ist das Tischgespräch mit Ulrich Horstmann zu Gast in Zürich bei dem Psychoanalytiker Arno Grün. Arno Grün ist Autor zahlreicher erfolgreicher Bücher mit so neugierig machenden Titeln wie Der Wahnsinn der Normalität oder Verratene Liebe, falsche Götter. Viele tausend Leser schätzen Arno Grüns klare, einfache, aber nie simple Sprache, sind beeindruckt von seiner Zivilisationskritik, die von einem scheinbar unerschütterlichen Glauben an die Kraft der Liebe und des Mitgefühls getragen wird. Herr Grün, wenn man Sie sieht und erlebt, mag man es kaum glauben, dass Sie 86 Jahre alt sind, und noch weniger mag man glauben, dass Sie immer noch montags bis freitags Menschen psychotherapeutisch behandeln. Was treibt Sie da an? Ist das ein Helfersyndrom, eine Mission oder einfach die Liebe zu uns armen Menschen geschöpfen?
Well, es ist nicht einfach zu antworten. Es ist die Arbeit, die ich nicht nur gerne tue, die ist mir sehr wichtig, weil es ist ja jedes Mal, dass ich die Ideen, die Gedanken, die Gefühle, die auftreten für mich, dass ich sie jeden Tag sozusagen nochmal prüfe. In dem, was vor sich geht zwischen einem Patienten und mir. Es ist ein dauerndes Laboratorium.
Also für Sie ist da noch nichts abgeschlossen, sondern Sie sind in einem fortwährenden Prozess.
So sehe ich es, ja.
Mit welchen Sorgen kommen denn die Menschen zu Ihnen?
Öfters hat es mit Depression zu tun oder Aggression, die man nicht ausdrücken kann, oder Menschen fühlen, dass diese Gefühle sie gefährden oder dass sie Schwierigkeiten haben, im Leben mit anderen zurechtzukommen. Andere kommen, weil sie haben ein Gefühl, dass es ist nicht einfach sie, aber die Welt, in der sie leben, ist Unrecht, und möchten einen Weg finden, um etwas für sich selber auszugleichen.
Hat sich so in den letzten 10, 20 Jahren etwas da verändert oder sind die Probleme eigentlich gleich geblieben?
Ich denke, dass Sie mich fragen. Es ist eine Frage, über die ich mit Freunden jetzt öfters gesprochen habe. Es scheint, als ob Menschen, um sich gegen das in unserer Kultur zu wehren, dass es so schwierig macht für Menschen, an ihrem Menschsein festzuhalten, dass eine Art, damit umzugehen, ist, sich abzuschneiden.
Verkapseln, zu
gespalten sein. So dass man dann öfters nichts fühlt. Aber die Lehre des Nichtsfühlen ist dann ein Grund, warum Menschen kommen. Aber die Schwierigkeiten zu fühlen, ist dann auch ein Grund, warum sie kommen. Aber dieses Gespaltensein ist vielleicht etwas, das Patienten heutzutage differenziert von Menschen, die ich vielleicht 40 Jahre zurück sah.
Ist das auch Ausdruck einer kälter werdenden Gesellschaft?
Ich denke, es hat damit zu tun. Es hat mit einer Gesellschaft zu tun, die immer mehr den Menschen von seinen innersten Gefühlen, überhaupt empathischen Gefühlen, abtrennt. Und ich denke, das ist ja die Problematik. Wir leben in einer Welt, die das Mitgefühl als Schwäche sieht. Und deswegen haben viele Menschen entweder Schwierigkeiten damit oder sie selber verdrängen es völlig und glauben, dass Starksein meint, keine Gefühle über den Nachbar sozusagen, den nächsten Menschen zu haben. Im Gegenteil, was passiert ist, dass in einer Welt, in der der Wettbewerb und der Profit so hochgehalten wird, meint es ja, dass diese Menschen am erfolgreichsten sind, die nicht auf Mitgefühl eingehen, die es völlig wegmauern.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sage mal rein theoretisch, ein Manager käme jetzt zu Ihnen und sagt, ich leide daran, weil ich habe ein Mitgefühl, ich spüre das, dass ich auch diese Fähigkeit habe, aber ich kann das gar nicht ausleben oder es ist ganz verschüttet durch mein Leben, muss er Ihnen doch auf der anderen Seite sagen, dass wir keine Wirtschaft, die erfolgreich ist, gründen können auf das Mitgefühl. Wir brauchen ja in der Wirtschaft die Konkurrenz, die Leistung.
ich würde sagen, gut, das würde uns mal endlich was lehren. Nämlich die Richtung, in der wir die Welt geht, ohne Mitgefühl, ist ja etwas, das uns alle zerstören wird. Ich bin ja nicht der Einzige, der das sagt. Ich brauche nur den Dalai Lama erwähnen. Nämlich, das ist genau das, was er sagt, dass wenn man die Welt kein Mitgefühl für das Leiden, den Schmerz anderer hat, wenn man anderen nicht helfen kann, dann kann man sich selber auch nicht helfen. Und das Überleben unserer menschlichen Rasse hängt eigentlich davon ab. Sie sehen ja, was vor sich geht. Dinge gehen kaputt, aber es ist sehr schwierig für Menschen, das wahrzunehmen. Nur ein Beispiel, die Klimaerwärmung. Die Politiker und die Industriellen, die hinken nach, sie wollen nichts tun. Und bald, vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren, wird es irreversibel. Diese Entwicklung, von der wir sprechen, hat ja eine Geschichte. Und ich denke, die fängt an zwischen 5.000 und 7.000 Jahren zurück mit dem Anfang der sogenannten großen Zivilisationen. Nämlich die kamen zustande durch Eroberung, Besitz, Gier. Und dann fängt etwas an, das um kulturelle und gesellschaftliche Strukturen zu zementieren, wurde der Gehorsam etwas sehr Wichtiges. Und dadurch verlieren Menschen die Möglichkeit, zu sich selbst zu stehen. Durch den Gehorsam fängt dann an etwas, wodurch wir, um stark zu fühlen, uns identifizieren mit demjenigen, der uns beherrscht. Das meint eigentlich mit einem Täter, mit dem Aggressor. Und dann geht alles flöten, könnte man sagen, weil das ganze Leben baut sich dann darauf, dass, um stark zu sein, identifizieren wir uns gerade mit diejenigen, die uns in das Malheur hineinziehen. Und das Interessante ist, dass immer mehr, sogar Anthropologen, jetzt plötzlich erkennen, dass die Evolutionsgeschichte des Menschen hat nicht mit Wettbewerb, mit Kampf zu tun, sondern mit Kooperation und Empathie.
Herr Grün, für Sie als Psychotherapeuten ist es natürlich ganz wichtig, in die Kindheit zu schauen, der Patienten, die Sie haben. Für Sie sind die Erlebnisse der Kindheit der Schlüssel für die ganze Persönlichkeit. Wenn Sie an Ihre Kindheit denken und ganz spontan überlegen, welches Ereignis verbinden Sie mit Ihrer eigenen Kindheit?
Ich denke, meine Mutter war jemand, der sehr viel Mitgefühl für andere hatte. Und ich werde nie vergessen, wie alt, vielleicht war ich 4, 3,5, 5. Das waren schreckliche Zeiten in Deutschland. Und Leute kamen und bettelten einfach für Stullen, für Sandwiches, um was zu essen zu haben. Und meine Mutter öfters war beschäftigt, den ganzen Morgen Sandwiches, also Stullen zu machen und das den Leuten zu geben. Ich weiß, einmal waren meine Mutter, meine Tante in einem Fleischerladen, um was zu kaufen. Und der gab meiner Cousine und mir ein Stückchen Wurst, Dampfwurst. Und wir gingen raus und aßen die Dampfwurst. Und ein Mann stand vor mir und guckte mir ins Gesicht, in meinen Mund.
Auf den Mund, ja.
Und ich weiß, ich war einfach paralysiert. Ich erkannte, er benötigte was. Was ich immer noch gegen mir halte, was, als Kind hätte ich ja ihnen einfach das Stückchen Wurst geben sollen. Aber seine Not und seine Betroffenheit war so stark, ich tat nichts. Mhm. So, das ist immer was zurückkommt. So, das war meine Mutter. Mein Vater war ein bisschen anders.
Aber Ihre Mutter war ja nicht nur so, es wird ja beschrieben, das kann man auf den Fotos auch sehen, als Marlene Dietrich-Typ. Und ich will daraus ableiten, weil die Tochter von Marlene Dietrich ja auch sehr unter ihrer Mutter gelitten hat, weil sie oft sehr kalt und abweisend sein konnte. Und das, so habe ich das in der Biografie von Monika Schiffer gelesen.
Das konnte sie sein.
Konnte sie eben auch sein. Wie haben Sie das erlebt als Kind, diese Art von Zurückweisung?
Well, ich meine, als Kind konnte ich ja nicht darüber denken. Ich weiß nur, einmal, das war Muttertag, nicht Mai. So, ich denke, ich war 3 oder 4 Jahre alt. Und am Morgen stand auf, sagte Hallo, meine Mutter war böse. Und ich hatte keine Idee, was los war. Ja. Ich meine, sie sagte nichts, nur ihr Gesicht war schrecklich. Und meine Tante, die hier über uns wohnte, Tante Zilli, die kam runter und sie sah, was da vor sich ging, nahm mich bei der Hand und sagte, Arno, komm. Und wir gingen rüber über die Gartenstraße und auf der anderen Seite, da war ein großer Schokoladenladen. Darüber überhaupt war eine Polizeistation. Aber sie ging rein und kaufte mir eine Schachtel mit Süßigkeiten und sagt, komm, jetzt gehen wir zurück. Ich gab es meiner Mutter und plötzlich ihr Gesicht war voller Sonne. Aber ich weiß, als Kind habe ich es nicht verstanden. Ich dachte mir, es hatte weder Hand noch Fuß.
Ja.
Aber deswegen erinnert es
mich. Aber Ihre Mutter war schon eine starke Persönlichkeit.
Das war, ich kann nicht sagen. Sie war eine Frau, die auch sehr viele Ängste hatte. So viele Ängste, sie zum Beispiel, wenn Hitler zur Macht kam, und mein Vater, der ja politisch engagiert war, bereitete sich vor, eigentlich eines Tages mal Deutschland zu verlassen, aus politischen Gründen. Meine Mutter wollte nicht.
Ja, diese Zeit des Nationalsozialismus, da ist ja so schleichend sehr viel passiert, dass also die jüdischen Bürger immer mehr zu Menschen zweiter Klasse gemacht wurden. Es gab Verbotsschilder, Juden unerwünscht und so weiter. Sie selber haben erst im Religionsunterricht erfahren überhaupt, dass sie Jude sind.
Oh ja, das war wirklich, ich kann mich erinnern, das war mit Fräulein Goldmann. Das war unsere Lehrerin. Ich meine, sie war ja nicht böse oder schlecht. Sie hinkte, kann ich mich erinnern. Aber ob sie wirklich Kinder verstand, glaube ich nicht. So, eines Tages, vielleicht das war 3-4 Monate, nachdem die Schule angefangen hat, sagte sie, dass ein anderer Junge und ich, wir könnten nach Hause gehen. Er war ein Atheist, ich weiß nicht, was bei mir, was es gesagt hat, aber wir zwei waren nicht religiös. Die anderen würden Religionsunterricht haben. Und ich gehe nach Hause und auf der Straße, da ist eine Nachbarin vor dem Haus und sagt, Arno, sagt sie, Frank, wie kommt es, dass du schon so früh nach Hause kommst? Sie sagt, ja, ich weiß nicht, die haben sowas wie Rille. Ich konnte nicht, ich wusste nicht, was Religion war. So, dann am Abend kam mein Vater nach Hause. Und ich sagte ihm auch diese Geschichte und er sagt, aha, am Wochenende werden wir eine Unterhaltung haben.
Oh ja.
Und weil es wurde ihm klar, er musste was tun, damit ich nicht ausgeliefert bin, diesen Dingen, die mit Religion und die Gefühle darüber. Ich kann mich erinnern, er machte mir klar, es gibt Deutsche, es gibt Franzosen, hatte gar keine Ahnung. Es gibt Juden, es gibt Muslime, es gibt Farbige. Ich kann mich erinnern, ich sagte zu ihm, ich dachte, wir waren einfach alle Menschen. Das habe ich nicht vergessen.
Manchmal können Antworten ja ganz einfach sein, ne? Und Lösungen.
Aber so, das war der Anfang, wo ich was lernte.
Leider war das in einem Land, haben Sie dieses gesagt, was genau das nicht beherzigt hat in der Zeit. Ihr Vater merkte immer mehr, dass der Druck auf die jüdische Bevölkerung zugenommen hatte und Sie mussten dann 1936 emigrieren.
Mein Vater unterstützte, er war ja ein Pole.
Ja.
Er war einer von denen, die in Deutschland lebten. Die haben nur so einen besonderen Status gehabt. Und er unterstützte eine sozialistische Gruppe in Polen. Und scheinbar die Gestapo ist ihm auf die Fersen gekommen. Weil er hatte einen Freund in der Polizei, der rief ihn an, sagte ihm, James, pass auf, die Gestapo ist dir nach. Innerhalb einer Woche sind wir dann weg.
Und dann sind die Menschen emigriert in die USA und so weiter halt. Aber diese Flucht war ja mit ganz vielen Zufällen, oft dann auch glücklichen Zufällen behaftet und mit vielen Problemen. Auch ihre Flucht war ja nicht einfach, dass sie dann in die USA gegangen sind, sondern das ging dann über andere Länder. Wenn Sie vielleicht nochmal erzählen, wie kompliziert das eigentlich dann auch war.
Weil meine Mutter und ich, wir flogen nach Prag, das erste Mal, dass ich im Flugzeug war. Und scheinbar, weil meine Mutter eine Kur in Karlsbad machen würde. So, da flogen wir. Und ich kann mich immer noch erinnern, wir fliegen los, das war ein österreichisches Flugzeug. Plötzlich landen wir in Leipzig. Und wir haben schon gedacht, oh, oh, das ist das Ende. Das war nicht. Das war einfach, die Pässe wurden nicht untersucht in Berlin, wo wir in Tempelhof, sondern wir landeten, das war die Formalität, da musste man, das war so ein dicker Polizist, ein sehr netter Kerl, der lachte voller Witze. So, wir zeigten ihm die Pässe und dann sind wir zurück ins Flugzeug und wir flogen nach Prag. Und ein Freund von meinem Vater holte uns da ab. Mein Vater dagegen nahm den Zug nach Warschau von Berlin und dann kam er nach Prag und traf uns.
Ja.
Und dann sind wir zurück nach Polen. Es nahm einige Zeit, weil wir versuchten ja, Visa zu kriegen für Amerika. Mein Vater und ich kriegten eins, meine Mutter nicht, weil sie war geboren in Russland. Ach, und so. An all die Urkunden, die wurden ja vernichtet während des Bürgerkrieges.
Ja.
Und da haben sie gesagt, ja, Sie gehen und meine Mutter, die kann warten, bis sie was findet. So, dann sind wir von Warschau über Gdingen und Danzig nach Dänemark gegangen. Mein Vater sprach ja Dänisch perfekt und hatte viele Freunde. Und wir kamen da an, er ging zum amerikanischen Konsulat, die wollten gar nicht glauben, dass der Kerl, der Konsul in Warschau, so uns ein Visa gibt, nicht der Mutter. Und dann telegrafierte er nach Warschau, die sagten ja, und am selben Tag gab er meiner Mutter ein Visa. So, dann im Herbst, September 36 gingen wir nach England und von Southampton nach New York.
Ich glaube, 13 Jahre alt waren Sie zu der Zeit. Wie haben Sie denn diese neue Freiheit in New York erlebt?
Weil das Komische, ich muss sagen, gerade weil Hitler zur Macht kam und in diesem Sinne wie er ausgetrieben wurde, das rettete mich. Weil meine Eltern waren dann so involviert in einen Überlebenskampf, nicht? Um uns
über Wasser zu halten.
Ja, dass sie die Finger von mir ließen. Und da war ich frei. Da waren die Jungs in derselben Straße, mit denen ich spielte, aber da war auch eine Bibliothek um die Ecke. Das war von Empire Boulevard in Brooklyn. Und das wurde für mich ein Hauptort. Und wenn ich über Politik sprach, da guckten sie mich an, als ob ich verrückt war. Ja. Ich sprach über, was vor sich ging in Europa. Das war denen.
Trotz der dramatischen Ereignisse, egal. Aber waren ja eben auch noch Kinder.
Das bedeutet nichts für sie. Ja, die waren auch 13, 14, 15.
Ja. Wie haben Sie denn die Psychoanalyse für sich entdeckt?
Well, ich dachte zuerst, dass ich ein Historiker werden würde.
Aha, wegen Politik und diesen Interessen.
Well, weil ich dachte, Historiker, was ihn interessiert, ist, wie ein Mensch zustande kommt, die Geschichte eines Menschen und so an. Und wenn ich zur College ging, dann nahm ich ein paar Kurse und ich merkte, diese Leute, es interessiert sie gar nicht, was denn der Mensch ist. Dann versuchte ich Philosophie. Ich hatte sogar einen sehr brillanten Philosophieprofessor, aber der war nur interessiert in Logik. Er war sehr berühmt dafür. Und dann versuchte ich Psychologie. Und da fand ich Antworten. Und ich hatte Glück, da waren zwei Leute. Es waren brillante Menschen, für die Problematik des Menschseins, könnte ich sagen, das Wichtige waren. Sie sahen es auch im Sinne von der ganzen gesellschaftlichen Situation der Strukturen, sodass Krankheit oder Leiden und so war nicht einfach eine Frage, dessen, was in einem vor sich geht, dass er oder sie krank sind, sondern dass es was mit der ganzen Struktur der Gesellschaft zu tun hat. So fängt das an.
Sie hatten ja dann Ihre erste große Bewährungsprobe als junger Mann mit 21 Jahren. Da haben Sie sich nämlich psychoanalytisch um die kriegsversehrten und die traumatisierten Amerikaner gekümmert. Waren Sie denn in diesen jungen Jahren schon stabil genug, um mit solchen Situationen fertig zu werden?
Das ganze Camp war ein neuropsychiatrisches Zentrum, nur für Leute, die wurden reingeflogen von
Frankreich oder Europa.
Ja. Und wir arbeiten mit ihnen. So fing es an. Und meine Kenntnisse waren ja rein theoretisch. Aber ich fing an und wir waren sehr interessiert in Hypnotherapie als eine Art, eine kurze Art,
also Hypnose,
ja, ranzukommen an die traumatischen Geschichten. Und damals, schrieb ich meinen ersten Artikel, das war, wir hatten ein Symposium, das hatte mit der Harvard-Universität zu tun und Boston natürlich. Da sprach ich über die Art, wie ich Kurztherapie tat. Ich finde den Artikel immer noch gut.
Ja, ist doch gut. Sie konnten schon mit solchen auch extremen Situationen, die Ihnen da geschildert wurden, umgehen und hatten den Eindruck, den Menschen zu helfen.
Ihnen
irgendeinen Weg zu zeigen. Ja. Sie hatten ja dann nachher in New York eine Anstellung in einem psychiatrischen Hospital. Was haben Sie denn in dieser Zeit auch über die amerikanische Seele gelernt und erfahren?
Es wurde mir ja klar, zum Beispiel Horney war ja eine Analytikerin, die sich abspaltete von den orthodoxen Analytikern, und die betonte ja immer, dass die kulturellen Zwänge oder Strukturen sehr wichtig waren in das, was dann zu Symptomen in Menschen führte. So, sie war für mich sehr bedeutend. Ich arbeitete auch mit Kindern und dann auch einige Zeit im psychiatrischen Gefängnis. Das war im Spital.
Sie haben sich ja mit diesem Thema der Emotion des Mitleids, der Empathie beschäftigt und hatten ja in diesem Gefängnis auch mit Schwerstkriminellen zu tun, die ja Ihnen auch mal gesagt haben, dass Sie getötet haben, um überhaupt noch eine Emotion zu spüren.
Aha.
Sind Sie da auf diese...
Nee, das war später.
Das war später, Entschuldigung.
Nein, ich meine, ich war noch jung.
Ja.
Ich kann nicht sagen, dass ich damals schon mich so entwickelte. Das kam später. Das war in England mit Murray Cox. Er war ein Psychiater, Psychoanalytiker. Er war auch ein Dichter, muss ich sagen. Und er war der Mann, der im ältesten englischen psychiatrischen Gefängnis arbeitete. Und er hatte es unter sich, diese ganze Arbeit, um mit diesen Mörder, Männer und Frauen, was zu ändern. Und da lernte ich Menschen, die kein Gefühl hatten, würde ich sagen, kein Gefühl für Schmerz, für Leid. Die konnten jemanden den Hals durchschneiden, als ob das eine Salami ist. Ja. Aber da kam diese Sache vor, der Mann, der sagte, er tötete, um ein Gefühl zu haben von etwas Lebendigem. Aber dann, nachdem er jemanden getötet hat, war er wieder schon alles tot. Tötete er wieder. Aber Murray Cox entwickelte eine Art Therapie, wo diese Leute, die ja so fern waren von menschlichen Gefühlen, mitmachten in Shakespearean Dramen. Und die sind ja voller tiefen Emotionen, nicht nur Gewalt, Schmerz. Und er brachte die Shakespeare Company von London auf, Broadmoor ist nur 30 Miles von London, und arbeitete mit denen. Das Wunderbare, das Bewegende, ich meine, das überwältigte einen manchmal, wie manche von diesen Patienten plötzlich anfingen, Schmerz zu fühlen, den Schmerz ihres Opfers. Und wenn das wenn sie das zulassen konnten, dann konnten sie nicht damit umgehen.
Weil es so überwältigend war.
Dann. Ja, und das Erste, was sie versucht, war, das eigene Leben zu nehmen. Das war immer der Anfang einer Genese. Aber das ist auch, wo ich zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Mann, vielleicht war er 35, 36, und er erzählte mir, ohne eine Muskel im Gesicht zu zucken, wie seine Mutter ihn mit kochendes Wasser übergießt, und er war 3. Das war ohne Gefühl, war einfach ein Statement, nicht über was ein Fakt war. Und natürlich, das war jemand, dessen Gefühle, die mit Schmerz und Leid zu tun haben, völlig weg waren. Nämlich er wurde ja bestraft dafür, wenn er sowas fühlte.
Wir haben jetzt einiges über Gewalt gehört und jetzt wollen wir so ein bisschen, denke ich mal, uns entspannen bei diesem unangenehmen Thema, Herr Grün. Für die Musik im WDR5-Tischgespräch haben Sie sich das Klavierkonzert Nummer 21 von Wolfgang Amadeus Mozart gewünscht. Der Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer schrieb einmal, Mozart, der sei das unverdiente Geschenk an die Menschheit. Was gibt Ihnen denn die Musik Mozarts?
Ich denke, es stimmt, was er sagte. Und das Interessante ist, da gibt es ja Tomatis, dieser famose Pariser Ohrenarzt. Er war ein Professor an der Uni. Aha. Er war derjenige, der anfing, mit Sänger zu arbeiten, die ihre Stimme verloren hatten. Und die Art, auf die er mit ihnen arbeitet, ist, sie hören Mozarts Musik. Und Mozarts Musik hat was mit ganz frühen Erlebnissen zu tun. Ich meine Hörerlebnissen, die wir alle als Kinder, als Fetuses haben im Bauch der Mutter. So tief ist diese Musik. Und diese Musik immer wieder, er war dann sehr erfolgreich, bewirkte er, dass sie wieder singen konnten. Die Methode wird öfters auch angewendet in Therapie.
Also Mozart hat heilende Kräfte, die Musik.
Okay, das kann man sagen.
Ich denke, davon können wir uns jetzt überzeugen. Wir hören einen Ausschnitt aus dem zweiten Satz von Mozarts Klavierkonzert Nummer 21, interpretiert von Jonathan Biss und dem Orpheus Chamber Orchestra. Im Tischgespräch auf WDR 5 hörten wir einen Ausschnitt aus dem zweiten Satz von Mozarts Klavierkonzert Nummer 21, interpretiert von Jonathan Biss und dem Orpheus Chamber Orchestra. Gewünscht hat sich den Titel der Psychoanalytiker Arno Grün, in dessen Züricher Praxis wir heute zu Gast sind. Mein Name ist Ulrich Horstmann. Herr Grün, wir haben eben über Gewalt und Aggression gesprochen in ziemlich extremen Formen. Wie ist es eigentlich mit Ihnen, wenn Sie mal so richtig wütend sind? Gibt es so etwas oder sind Sie nie wütend und sauer und aggressiv?
Natürlich ist man wütend. Und die Hauptsache ist, dass man es ausdrückt. Das meint ja nicht, dass man gewalttätig sein muss. Aber das Wichtige ist ja, solche Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und viele Menschen können das nicht. Das ist eine der Probleme natürlich auch in Therapie.
Was sind denn gute Möglichkeiten, dieses Aggressive in einem zum Ausdruck zu bringen, ohne dass man andere verletzt?
Ich denke, eine der Dinge, die da vor sich geht, ist, viele Leute fühlen, dass wenn sie ausdrücken, was sie wütend macht, fühlen sie sich ausgeliefert, als ob dann der andere das gegen sie gebrauchen kann, die aktuellen Gefühle. Und das hat mit einer Entwicklung zu tun, wo das wirklich passierte, wenn sie Kinder waren, wenn sie ganz kleine Kinder waren, wo die eigene Wut, die ihr berechtigt sein kann, überhaupt von den Eltern als etwas Schreckliches, als etwas Böses erlebt wird. Und das führt dann dazu, dass das Kind die eigenen aggressiven Gefühle verdammen muss, wegschieben muss.
Weil das Kind ja keine Alternative hat zu den Eltern. Ne? Also die Eltern sind ja das Universum noch in der Zeit.
Ja. Ganz früh, schon im ersten Lebensjahr fangen diese Dinge an. Ja. In den ersten Monaten. Ja. Sind gar nicht verbal.
Viele Eltern sind ja zurzeit ganz hilflos. Also sie wissen gar nicht mehr, wie sie eigentlich ihre Kinder erziehen sollen. Da rufen die einen, man muss ihnen Regeln geben, weil man kann es nicht nur laufen lassen. Verstehen Sie manchmal auch diese Hilflosigkeit der Eltern, die es eigentlich gut mit den Kindern meinen, aber Schwierigkeiten haben, das noch so zum Ausdruck zu bringen?
Ja, die meisten Eltern meinen es ja gut mit den Kindern. Sie sind selber gefangen in, man könnte sagen, einem gesellschaftlichen System, dass es ihnen unmöglich macht, zu ihren eigenen Gefühlen zu kommen. Sie denken, das, was sie fördern müssen im Kind, ist Ehrgeiz zum Beispiel, Leistung. Und dann können sie gar nicht hören, was im Kind vor sich geht. Wenn ein Kind deprimiert ist, wenn ein Kind traurig ist, fühlen öfters Eltern, dass das bedeutet, dass sie als Eltern nicht taugen. Dann geht alles flöten, könnte man sagen. Und das Kind hat dann keine Chance, mit den eigenen Gefühlen zu bleiben.
Wenn man sich jetzt vorstellt, dass ja diese Eltern auch mal Kinder waren, und wenn man das immer weiter zurückführt, ist das so eine Art Erbsünde sozusagen des Menschengeschlechts, denn die sind ja selber wieder Gefangene.
Ich würde es nicht Erbsünde nennen, aber ich würde sagen, in einem gewissen Sinn, es ist, als ob es vererbt wird. Das stimmt, aber das ist nicht genetisch. Man kann sagen, es ist psychologisch, weil was vor sich geht, ist, dass das meinte ich, wenn ich davon sprach, wie unsere großen Zivilisationen anfingen. In dem Moment änderte sich was, nämlich was wichtig wurde, ist Eroberung, Besitz und dann natürlich für viele, eigentlich man kann es nennen, Gier. Und dann verlieren Menschen Zugang zu was ihre eigenen Gefühle sind, weil die Leute, die dann die Könige sind, die Fürsten, die Führer und so an, man muss sich denen einordnen. Man möchte von denen anerkannt und geliebt werden. Und so fängt es an, dass das eigene verloren geht. Und natürlich, diese Eltern geben das weiter an ihren Kindern. Aber nicht alle sind so. Ich würde denken, durchaus unsere Geschichte, vielleicht ein Drittel der Bevölkerung hält fest an das Menschliche und an das Mitgefühl. Da gibt es ein Drittel, die so autoritär erzogen wurden, wo in deren Erlebnissen und Erfahrungen Liebe, Zärtlichkeit überhaupt als Schwäche gebrandmarkt wird. Und diese Leute sind dann die Menschen, die auch destruktiv werden, die andere erobern müssen. Die sind das Potenzial für all das, dass wir täglich am Kämpfen sein müssen, weil sonst sind wir denen ausgeliefert. Und dann da ist die Mitte. Also da sind vielleicht 20, manchmal 25%, die sehr wenig wahre Liebe erlebt haben, die autoritär und gewalttätig Gewalt als in ihrer Erziehung erlebt haben. Zärtlichkeit wird verboten, wird Schwäche. Die sehen auch Frauen als Menschen, die weniger wert sind. Man kann sie unterdrücken. Dann gibt es vielleicht ein Drittel, wo die persönliche Geschichte, Kindheitsgeschichte, ist eine, die mit Liebe und Entgegenkommen gezeichnet ist. Und dann da sind die 40% in der Mitte, die beides erlebt haben. Und es sind eigentlich diejenigen, die am besten, am meisten noch in Kontakt mit ihren tieferen Gefühlen, empathischen Gefühlen, Mitgefühlen zurande kommen können. Die müssen diese 40% stärken, indem sie denen Mut geben, zu ihren empathischen Gefühlen, die sie auch erlebt haben, zu stehen. Wenn das nicht getan wird, dann die anderen übernehmen. Und das ist immer, ich denke, auch politisch zeigt es sich. Die Rechtsradikalen, meist, wenn es ganz schlimm wird, 30%. Der Kampf ist um die Mitte, um sie zu ihrem Menschsein zurückzubringen. So, es ist nicht vergeblich, diese Sache. Aber es meint, dass diejenigen, die Mitgefühl haben, genau wie der Dalai Lama es mal sagte, Wir können uns selbst nur helfen, wenn wir den anderen helfen. Und die Voraussetzung für das Überleben unserer Spezies sind Liebe und Mitgefühl. Unsere Fähigkeit, anderen beizustehen und ihren Schmerz zu teilen. Leid zu verstehen bedeutet, wirkliche Empathie zu empfinden, das Gefühl der Verbundenheit mit allen Lebewesen kann nur erreicht werden, wenn wir erkennen, dass wir alle vereint und voneinander abhängig sind. Und das ist nicht nur der Dalai Lama, das scheint die Geschichte unserer menschlichen Evolution für 30 Millionen Jahre, 2 Millionen Jahre gewesen zu sein. Es ist doch interessant. Wissen Sie, jetzt finden Sie, gerade jetzt in Science, diese Woche, eine der wichtigsten Dinge, die zum Menschsein führt, gleich nach der Geburt, wenn die Möglichkeit existiert, für eine Mutter und ihr Kind sich in die Augen zu schauen. Das ist der belebendste Moment. Und wenn man ein Kind gleich nach der Geburt, bevor man es wäscht, voller Blut und so an, auf dem Bauch der Mutter liegt, stemmt es sich hoch und sucht die Augen der Mutter. Diese Begegnung ist lebensgebend. Und das Kind auf diese Weise, wenn die Mutter es liebt, das ist die Energie, die es selber aufnimmt. Interessant ist, deswegen erwähne ich Science, was Sie jetzt merken, die Chimpansees machen dasselbe.
Und also die Schimpansen.
Die Schimpansen. Und jetzt merken Sie, alle Affen haben das getan für 30 Millionen Jahre. Und das ist, was uns befördert. Das ist, was unsere Art am Leben gehalten hat. Dagegen, wenn unsere Zivilisation anfing, dann diese Elemente, die dazu führten, dass Mütter und Kinder von Anfang an diese positive, warme, liebende Begegnung haben, das fängt an zu zerstückeln.
Ich versuche jetzt trotzdem noch einmal eine kritische Frage zu stellen. Absolut. Und die wird Ihnen sicherlich ganz häufig begegnen. Dieser Zivilisationsbruch durch den Nationalsozialismus und durch den Holocaust, das konnte Sie trotzdem nicht davon abbringen zu sagen, also wenn der Mensch dazu in der Lage ist, dann muss ja etwas ganz schief gelaufen sein.
Ja, was schief gelaufen ist, ist das, von was ich rede. Mhm. Die Anfänge dieser großartigen Zivilisationen beherbergen in sich den Samen dessen, das Menschen böse macht.
Aber auch so unglaublich böse. Also ich meine.
Oh ja, und wie? Mhm. Aber da gibt es ein Buch von Dupré, das vor kurzem übersetzt wurde. Er ist ein Amerikaner, ein Dichter, er war Professor für Literatur an Stanford Universität. Es heißt Die Überlebenden. Es kam raus bei Clett Cotter. 2 Jahre zurück. Und es ist über Überlebende in allen Todeslagern, deutsche, stalinistische und so weiter. Und was er beschreibt eigentlich ist, die überlebten, waren diejenigen, die empathische Verbindungen mit anderen Menschen, mit anderen Gefangenen hatten, aufarbeiten konnten. Das ist das Wichtige. So, die Holocaust-Literatur, die meiste ist völlig anders. Dupré, deswegen für mich, sagte etwas ganz Grundsätzliches über Menschen, über unsere Menschlichkeiten, was uns eigentlich aufrechterhalten kann. Und das ist die Empathie.
Gut, da bin ich jetzt auch ganz bei Ihnen. Jetzt sage ich aber trotzdem noch mal eine dritte und letzte kritische Frage. Dann gibt es ja insbesondere bei konservativen Leuten, die ja ein eher pessimistisches Menschenbild haben, übrigens auch wegen der Erbsünde, die sagen dann, der Mensch ist feige, aggressiv, egoistisch und je eher man sich damit abfindet, umso besser ist man vor späteren Enttäuschungen gewappnet. Also meine Frage ist, wie muss man selber geschaffen sein, um auch mit solchen Enttäuschungen, wenn man denn mit viel Empathie und solchen Emotionen lebt und auch mit denen umgeht, um mit solchen Enttäuschungen umgehen zu können?
Also ich gebe Ihnen eine Antwort.
Dankeschön.
Nein, das ist wichtig. Ich bin froh, dass Sie diese Frage stellen. Weil ein Mensch, der von Anfang an negative Erlebnisse hatte, der sucht ja dauernd Liebe da zu finden, wo sie nicht ist. Deswegen wird er immer wieder enttäuscht. Deswegen wird er immer wieder wütend und fühlt es berechtigt, andere auf den Kopf zu hauen, andere beiseite zu schieben. Der Mann, der das am besten beschrieb, war Proust. Und er hat einen Satz, wenn ich ihn, ich kann es nicht so gut sagen, wie er es gesagt hat, aber er fragte, wie haben wir den Mut, in einer Welt zu leben, in der die Liebe verdreht ist. Er gebrauchte ein anderes Wort. Und wir versuchen dauernd, unsere Leiden von denen gemildert zu haben, die uns zum Leiden brachten. Das ist das, von was Sie sprechen. Diese konservativen Leute, die so negativ sind, die suchen ja nur das. Das ist eine, wie soll ich sagen, ein Teufelskreis. Ja. Sie wiederholen immer wieder und dann sagen sie, aber guck mal, so ist es. Ja, so ist es für diese Leute. Da gibt es eine Forschung von Viva heißt sie. Das war eine Frau, die für 30 Jahre Menschen in Amerika von Geburt an beobachtete. Und die kamen aus wirtschaftlichen, schlechten Verhältnissen. Aber was sie beschreibt, ist diejenigen, die Liebe und entgegenkommen, in ihrer frühesten Kindheit erlebt hatten, die wurden nie kriminell, die waren immer bereit, trotzdem sie selber sehr wenig hatten, andere zu helfen. Denen wurde, was sie nennen, Enttäuschung, gar nicht eine wichtige Sache. Natürlich werden wir alle hier und da enttäuscht aus verschiedenen Gründen.
Ja, das ist ja eben die Frage, ob man diese Autonomie, diese innere Stärke hat, um damit fertig zu werden. Jetzt würde ich gerne noch, wenn Sie gestatten, eine Frage stellen, weil diese Bedeutung der Mutter für die Entwicklung des Kindes sie ja so rausstellen, damit wird die natürlich auch unglaublich groß. Ja, also die Mutter bekommt ja da eine ganz große Bedeutung. Lassen wir denn die Mütter nicht oft auch allein mit dieser Situation und dieser Last auch? Ich meine, wir haben viele alleinerziehende Mütter.
Aber das ist ja das Problem unserer Kultur. Mütter werden alleine gelassen. Wenn ich spreche über Mütter, das meint ja gar nicht, dass die Väter nicht mit einbezogen sind. Wie die Väter sich mit der Mutter verhalten, das wird ja verinnerlicht und wird ein Teil dessen, wie die Mutter dann mit dem Kind umgeht. Aber ich spreche ja auch von dem Fakt, dass ein Fetus ungefähr 9 Monate im Bauch der Mutter lebt. Da fangen schon viele Dinge an. Das Ohr zum Beispiel wird ja funktionell mit 4. Monat. Und die Geräusche und die Assoziationen mit was da vor sich geht in der Mutter, wenn sie deprimiert ist, wenn sie wütend ist, die werden alles ein Teil dessen, was ein Kind mit sich bringt, wenn es geboren wird.
Das heißt doch im Grunde, das ist eine solche Kostbarkeit, also auch gerade diese Phase des werdenden Lebens und auch die Frühphase nach der Geburt, die ersten 1, 2, 3 Jahre, dass man gar nicht genug Liebe und Aufmerksamkeit und Gefühl diesem kleinen Wesen gegenüberbringen kann. Ist das richtig?
Ja, aber das ist, was so schwierig wird in einer Gesellschaft, wo wir lernen, man muss das Kind nur jede 4 Stunden füttern zum Beispiel. Das kann schreien, das ist gut, wenn es schreit. Ja, das ist überhaupt nicht gut.
Aha. Das ist ja eine wichtige Sache, weil viele sind da ja auch verunsichert. Sollen sie das Kind trösten, wenn es schreit, oder lieber schreien lassen? Und sie sagen, bitte hingehen und trösten.
Ja, wir denken natürlich, das meint, es ist ein Machtspiel, nicht? Und wir merken gar nicht, dass wir das Machtspiel initiieren. Und dann wird es zum Machtspiel. Aber ein Kind, der das Entgegenkommen erlebt hat, das wird dann frei sein und kann die Mutter loslassen. Wenn es älter wird, kann sich bewegen in Richtung anderer Menschen und Dinge mit anderen Menschen aufbauen. Es ist nicht so, wie wir öfters glauben, es vor sich geht.
Herr Grün, Sie haben ja selber Kinder, das heißt also, es gibt auch einen, ich sage mal in Anführungsstriche, Praxistest. 2 leibliche Kinder und ein Adoptivkind und auch ein Enkelkind, 2 sogar. Ja. Wie würden Sie das rückblickend sagen? Haben Sie das in diese Erziehung, in die Aufmerksamkeit für Ihre Kinder so eingebracht, wie Sie sich das eigentlich auch gewünscht haben?
Weil ich kann nur sagen, ich lernte. Ich lernte auch durch die. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich denke, meine Tochter Constance zum Beispiel, die hat weniger Fehler gemacht, dass ihre Tochter auch ganz anders ist, ja, und freier ist. Kann ich Ihnen nur ein Beispiel geben von Dingen, weil es hat mich immer berührt. Einmal holte Conny ab die kleine Zoe vom Kindergarten und Zoe sagte zu ihrer Mutter, ich möchte Rachel einladen. Und Conny sagte, ja, Rachel, Rachel wer? Sie sagt, du weißt doch. Ich sage, nein, nein, ich weiß nicht, welche Rachel? Du weißt doch. Dann sagt Conny zu ihr, guck mal, wenn du warst ein ganz kleines Baby, dann wusste ich, wenn du geschrien hast, entweder du warst hungrig oder du hattest Gas im Bauch und so weiter. Aber jetzt bist du schon erwachsen und da weiß ich nicht immer alles. Aha, sagt die kleine Zoe, wenn ich mich jetzt auf den Boden werfe und trampe wie ein kleines Mädchen, dann wirst du wissen, wer Rachel ist.
Da haben sich schon Veränderungen ergeben, die Sie beobachten und was ja auch etwas Schönes ist, wenn man das dann so erleben darf. Ja, Herr Grün, noch einmal, was ich auch am Anfang schon gesagt habe beim Thema Mitgefühl. Können wir unser Handeln vom Mitgefühl bestimmen? Lassen wir jetzt zum Beispiel einen Politiker nehmen. Ist es nicht die, sagen wir, vornehmliche Aufgabe eines Politikers, mit scharfem Verstand und kaltem Herzen Entscheidungen zu fällen? Wenn er eine andere Grundlage hätte, dann wäre er wahrscheinlich noch nicht einmal ein guter Politiker. Wie sehen Sie das?
Ich denke, leider, was vor sich geht, ist, dass in der Politik, was so oft bestimmt, wie man wählt zum Beispiel, hat überhaupt nichts mit Verstand zu tun, sondern mit den Posen, die ein Politiker
einnimmt.
Ja. Und das hat dann damit zu tun, weil wir, so viele von uns, lernen ganz früh, wenn die Beziehung zu den Eltern geprägt sind von Gehorsam, von Autorität, dass was wichtig ist für uns ist, die Pose des Vaters oder der Mutter wird das Wichtige, zu dem wir eine Beziehung aufbauen müssen. Nicht wie wir als Kinder sie erleben, dass sie strafend sind, dass sie uns nicht verstehen. Nein, wir finden, dass wenn wir sie so sehen, wie sie es wünschen, gesehen zu werden, dann kriegen wir, was wir möchten. Ja? So fängt an diese Problematik, dass viele Menschen von der Pose des Politikers, das ist, dass er willenskräftig ist, dass er weiß, was er tut und Entscheidungen treffen kann, was er wirklich ist, was er wirklich denkt, was er wirklich tut, ist öfters gar nicht wichtig.
Ja, Herr Grün, gibt es eigentlich ein Buchprojekt, was Sie zurzeit verfolgen?
Das, was ich am Arbeiten bin, ist ein Buch, das mit Schizophrenie zu tun hat. Weil ich glaube, die Entwicklung, was wir nennen Schizophrenie, gibt uns Einsicht, wirklich, in wie das Selbst für uns alle sich entwickelt. Weil es ist ja Schizophrene, um nicht mitzumachen in einer Welt, die sie als hypokritisch erleben, werden krank.
Das heißt das eigentlich Bewusstseinsspaltung, aber ja, Sie schütteln so etwas den Kopf.
Weil es ist schon Spaltung, aber im selben Moment, sie ziehen sich zurück, um nicht mitzumachen mit, was sie als eine Lüge in menschlichen Beziehungen erleben. Wir dann können sagen, die sind asozial, die sind unmenschlich. Ein Schizophrener zum Beispiel bei einer Beerdigung, wenn irgendjemand heult und große Tränen ausgießt, kann zum Beispiel anfangen zu lachen, weil das meint für ihn, dass diese Tränen ja nicht echt sind. Ich habe vergessen, wie es heißt, ein italienischer Film. Da ist dieser Mann, dessen Frau gerade starb, und er ist bereit, vom Balkon runterzuspringen. Und man sieht, er wartet, dass Leute ihn zurückhalten. Und das meint nur, er ist ein Mann mit großen Gefühlen. Er hasste seine Frau.
Wunderbar. Herr Grün, vielleicht noch am Schluss nochmal Ihre Botschaft für unsere Hörer, so in einem Satz, es dürfen auch zwei Sätze sein.
Well, ich würde sagen, da wir immer reden jetzt überhaupt von Ökologie, würde ich sagen, für uns ist das Problem die Ökologie der Seele. Das meint, wie können wir Mitgefühl befestigen und es als Kern unsere Reaktion mit anderen Menschen befestigen.
Herr Grün, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für das WDR5-Tischgespräch genommen haben. Informationen zu Ihnen und Ihren Büchern gibt es bei uns im Netz unter wdr5.de.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.